Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wir fragen gleich nach der Kritikfähigkeit des Theaterbetriebs und wir stellen eine Illustratorin vor, die sich um den Zustand von Theaterfiguren in Zeiten von Corona sorgt. Vor 3 Wochen haben wir hier in Rang 1 mit einer Mitarbeiterin eines Vierspartenhauses anonym gesprochen. Sie klagte, in ihrem Haus würden die geforderten Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten. Von ungebremsten, teils sinnlosen Produktionsdruck war die Rede und davon, dass die Intendanz mit Kurzarbeit drohe, wenn öffentlich wurde, dass es ja eigentlich kaum etwas oder nichts zu tun gäbe. Das Gespräch hat mein Kollege Janis Elbira geführt und er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, schönen guten Tag, Janis.
Hallo.
Ja, uns haben die Reaktion, Janis, auf dieses Interview überrascht. Petzen geht gar nicht, hieß es in einer Mail und in deinem Facebook-Account. Da gab es auch Protest und daraufhin haben wir jetzt beschlossen, wir reden nochmal darüber. Was für Reaktionen waren denn das?
Ja, die Reaktionen waren in der Tat sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also es gab solche Stimmen, die sagten, das ist sehr wichtig, dass man so eine Perspektive gerade jetzt auch mal hört. Es war auch teilweise schon verbunden mit dem Hinweis, ja, sowas kennen wir auch oder ich weiß von diesem oder jenem Haus, natürlich immer ohne Namen zu nennen, an denen ähnliche Zustände herrschen. Deswegen ist es gut, dass sowas mal besprochen wird und dass sich da jemand auch traut, sowas zu sagen. Es gab aber auch, du hast es erwähnt, einiges an Kritik. Die ging dann oft in die Richtung zu sagen, naja, wo ist denn da die Perspektive eigentlich der Theater, die darauf eigentlich auch irgendwie gehört werden müssten. Das sei ja schon annähernd unseriös, so vorzugehen. Und warum werden überhaupt nicht einfach alle Namen genannt und alles offen auf den Tisch gelegt, sodass diese Anschuldigungen, die da im Raum stehen, überhaupt erstmal überprüft werden können?
Ja, kann man sich natürlich wirklich fragen, warum hat denn diese Mitarbeiterin sich nicht erstmal an die üblichen Institutionen, Betriebsrat oder sowas innerhalb ihrer eigenen Organisation gewandt?
Ja, man muss natürlich dazu sagen, wir haben nicht nur mit dieser Mitarbeiterin an diesem Haus gesprochen, sondern mit mehreren. Das gehört, glaube ich, auch zu einer ordentlichen Recherche dazu, dass man mit mehreren spricht und sich das unabhängig voneinander entweder bestätigen oder eben sagen lässt, nö, so ganz so ist es dann doch nicht. Und da hat mir vor allen Dingen ein anderer Mitarbeiter am Haus gesagt, naja, wir haben natürlich überlegt, wie gehen wir damit jetzt um? Gehen wir jetzt hier zum Bürgermeister zum Beispiel, in dessen Trägerschaft in diesem Fall das entsprechende Haus ist. Aber die Angst ist eben groß, dass dort dann sofort Namen fallen, dass der Bürgermeister zum Intendanten geht, weil man sich natürlich gerade an städtischen Theatern gut kennt auf diesen Ebenen und sagt, du hör mal, ich habe hier von diesem und jenem Kollegen gehört, dass es bei euch nicht so gut läuft, stimmt das? Und dann ist aber sofort natürlich ein Name im Spiel. Und das ist tatsächlich etwas, wovor die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, große Angst haben. Da heißt es, wir haben hier alle nur Verträge, die jährlich verlängert werden oder eben nicht. Ich habe wirklich Angst um meinen Job, wenn ich mit sowas groß werde.
Das heißt, ein Grund, warum so selten darüber offen gesprochen wird, ist einmal Angst. Angst, den Job zu verlieren, dass die Verträge nicht verlängert wurden. Ich habe mich gewundert, dass die Reaktionen auf dieses Gespräch so scharf ausgefallen sind. Also da war ja die Rede, du hast es schon angedeutet, das war nicht seriös recherchiert. Die Kritik kam ja teilweise von Theaterleuten, namhaften Theaterleuten. Wie erklärst du dir das? Also wissen die nicht, dass es häufig, ich meine, es heißt ja, wir haben ja auch nicht gesagt, es ist überall so, sondern wir haben einfach einen Fall geschildert.
Genau. Wir haben es vielleicht ein bisschen scharf oder ich habe es vielleicht ein bisschen scharf anmoderiert, indem ich sagte, es sind viele Häuser, was damit zu tun hatte, dass in dem Vorgespräch zu diesem Gespräch diverse andere Häuser genannt wurden und es eben auch schon diese Vorgeschichte mit der Bayerischen Staatsoper gab, die sehr bekannt wurde, wo lange versucht wurde, einen zumindest internen Betrieb am Laufen zu halten, bis dahin, dass die Polizei vor der Tür stand tatsächlich. Es ist natürlich im Moment ein extrem unpopuläres Thema, muss man sagen. Das wissen wir alle, die Theater sind extrem unter Druck im Moment. Sie haben enorme Einnahmendefizite. Sie tun gleichzeitig eine ganze Menge, um zur Bewältigung dieser Krise eben beizutragen. Sie versuchen mit ihren diversen Online-Programmen und Angeboten nah am Publikum zu bleiben. Es werden Masken und Schutzanzüge in den Schneidereien genäht, also alles total ehrenwerte Unterfangen. Deswegen ist das gerade eine Sache, die man, glaube ich, nicht so gerne hört. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Theater selber für sich eine relativ hohe moralische Warte beanspruchen, auch einfach historisch bedingt, dass man eben auf den Bühnen anprangert, wenn in der Gesellschaft Missstände vorliegen. Und da passt es dann eben teilweise nicht so gut ins Bild, dass hinter dem Vorhang es an den Häusern selbst dann hier und da vielleicht nicht so viel besser aussieht als das, was man da anprangert. Aber ich glaube, wer davon überrascht ist, der hat dann doch in den letzten Jahren einige Entwicklungen und einige Hinweise auf solche Vorgänge womöglich einfach nicht mitbekommen oder nicht so richtig wahrhaben wollen.
Du hast nach diesen Vorwürfen ja dann auch nochmal massiv weiter recherchiert. Mit welchen Ergebnissen?
Ja, es ist natürlich nicht so einfach, weil man kann in solchen Fällen nicht einfach bei einer Pressestelle anrufen und fragen, naja, wir haben hier gehört, bei euch gibt es da Ärger, was sagt ihr dazu? Da kann man sich die Antwort im Grunde vorher schon aufschreiben. Deswegen, der Weg bei mir ging an die Zwischenstellen eigentlich, also zum Beispiel zum Ensemble-Netzwerk, einer Interessenvertretung von vor allem den Künstlerinnen und Künstlern, aber überhaupt Theaterbeschäftigten, und auch zum Deutschen Bühnenverein und dann in letzter Instanz auch zu den Gewerken, die sozusagen Stellen sind, an denen sowas idealerweise eigentlich zusammenlaufen müsste. Beim Ensemble-Netzwerk konnte man auch direkt sagen, dass man ähnliche Sachen gehört hatte. Es war dort nichts Neues. Es wurde auch gesagt, dass es vor allen Dingen zwei Häuser waren, die sich da offenbar nicht sonderlich rühmlich verhalten haben. Namen wurden aber auch zum Beispiel dort lieber nicht genannt. Beim Deutschen Bühnenverein hieß es in einer Stellungnahme, die ich vom geschäftsführenden Direktor von Marc Grandmontagne eingeholt hatte, dass dem Bühnenverein solche Fälle tatsächlich nicht bekannt seien, man aber natürlich dem nachgehen würde, wenn ihnen so etwas zu Ohren kommt. Am interessantesten ist aber eigentlich das Bild, das die Gewerkschaften aufwerfen. Ich habe mit Gewerkschaftsvertretern aus immerhin insgesamt 8 Bundesländern gesprochen in den letzten Wochen. Und da ist das Bild dann doch viel differenzierter eigentlich. In den meisten Fällen heißt es, wir haben jetzt aktuell keine Klagen vorliegen. Es scheint überall ziemlich gut zu laufen. Man lobt sich da gerne auch ein bisschen selbst dafür, dass die Verhandlungen in Richtung Kurzarbeit ziemlich erfolgreich laufen aus Belegschaftssicht. Es kommt da wahrscheinlich ja in diesen Tagen auch zu einem Durchbruch in Sachen Kurzarbeit, auch an öffentlichen Theatern. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass das auch eine Entwicklung der letzten Wochen womöglich ist, dass da ein Sensibilisierungsprozess stattgefunden hat. Also es wurden durchaus Hinweise gegeben, dass es am Anfang hier und da zu Problemen gekommen sein mag, auch und gerade was die Umsetzung von Hygienemaßnahmen anbelangt. Ein Fall wurde mir genannt, in dem ein Theater versucht hat, eine rechtswidrige Vertragsklausel aufzunehmen, nämlich das Zuhausebleiben der Belegschaft nur unter der Bedingung zu gewährleisten, dass auf Urlaub vorgegriffen wird. Also dass man dann zu Hause bleiben darf, wenn man eben dafür auf einen künftigen Urlaub verzichtet. Das ist natürlich eine rechtswidrige Klausel, die dann in diesem Fall versucht wurde, ins Freiwillige zu legen, wo aber die Gewerkschaft, zumindest nach Auskunft des Gewerkschaftsmitarbeiters, mit dem ich gesprochen hatte, direkt interveniert hatte.
Aber da haben die Strukturen dann funktioniert.
Offenbar. In diesem Fall haben die Strukturen dann offenbar funktioniert. Also man sieht daran, das war sicherlich ein extremer Fall, den wir herausgegriffen haben, in verschiedenen Abstufungen und vielleicht auch Abschwächungen, aber sicherlich kein Einzelfall, dass da auch an den Häusern Dinge schiefgelaufen sind.
Ja. Trifft es dann oft dann vielleicht sogar mehr die Gewerke, weil die auch nicht so eine starke Außenlobby haben wie künstlerische Mitarbeiter?
Das ist mit Sicherheit eine Sache, die in erster Linie oder vor allen Dingen die Gewerke trifft, weil die es auch nicht unbedingt gewohnt sind, damit öffentlich aufzutreten und solche Dinge öffentlich anzuprangern. Man muss sich das auch leisten können, sowas zu sagen öffentlich. Wenn jetzt zum Beispiel ein Starschauspieler wie Wolfram Koch in einem Interview sagt, manche Häuser würden ihren frei beschäftigten Mitarbeitern als Ersatz für einen Gagenausfall am liebsten ein Butterbrot hinwerfen, wie er es genannt hat, dann kann er das natürlich sagen, weil er jemand ist, der Öffentlichkeit hat, der dieses Standing hat, der auch diese Lobby hat. Und das haben die Menschen, die in den technischen Berufen an den Theatern haben, in aller Regel eben nicht.
Wie würdest du denn sagen, Janis, wie sind denn die Theater überhaupt in diese Situation gekommen? Also wir haben im Theaterpodcast mit Christopher Rüping mal darüber gesprochen, vom Schauspielhaus Zürich, wo sich sehr vorbildlich verhalten wird in dieser Situation. Das ist eben oft dieser Erwartungsdruck, der Leistungsdruck, den die Theater sich, der Konkurrenzdruck, den die sich untereinander machen, genau dazu führt, dass dann teilweise in so absurder Form weitergearbeitet wird, wenn es eigentlich nicht mehr sinnvoll ist.
Ja, das ist natürlich auch eine Situation, in die die Politik die Theater gebracht hat, ein Stück weit. Wir erinnern uns daran, dass es am Anfang des Ganzen so eine Art Salamitaktik gab, zu sagen, naja, wir machen jetzt erstmal zu bis dann und dann, auch nicht bundeseinheitlich, sondern überall ein bisschen anders. Und jetzt erst so nach und nach eine Situation entsteht, in der es insgesamt darauf hinausläuft, dass die Theater wohl über den Sommer hinaus bundesweit eher geschlossen bleiben.
Man hat ja immer noch gehofft, dass man irgendwie doch noch spielen kann.
Genau, und auch wenn selbst das jetzt gerade noch nicht so überall hundertprozentig klar ist. Und wie du sagst, man hat gehofft, dass man doch noch spielen kann. Natürlich, die Theater wollen spielen, das ist völlig klar. Und wir wollen auch hingehen und Theater sehen. Und deswegen war man eben extrem unter Druck, sich irgendwie bereit zu halten. Und für den Fall, dass jetzt im Mai wieder geöffnet wird und weitergemacht werden kann, man eben sofort in der Lage ist, Spielbares zu zeigen, die Bühne zu bespielen und da zu sein. Und dadurch entstehen natürlich Situationen, in denen hier und da weitergearbeitet werden musste, weil man nicht auf diesen Tag X tatenlos warten wollte, natürlich.
Dann wollen wir zum Schluss noch mal ein paar positive Beispiele nennen. Du hast ja schon gesagt, dass sich das doch ein bisschen entschärft hat in den letzten Wochen. Vielleicht auch dadurch, dass man wusste, man kann jetzt eigentlich nicht mehr rauskommen mit Premieren und so weiter. Zürich habe ich gerade schon genannt. Ist dir denn bei deiner Recherche, sind dir denn noch andere Häuser begegnet, wo du sagen würdest, da läuft es ganz wunderbar?
Ja, ich glaube, wie gesagt, dass es inzwischen an den allermeisten Theatern sehr ordentlich läuft. Das ist auch das, was die Gewerkschaftsvertreter vor allen Dingen betont haben. Ich habe mit einem Personalrat vom Staatstheater Augsburg gesprochen, der voll des Lobes war für sein Haus. Der sagte, gleich vom ersten Tag an seien Risikogruppen zum Beispiel bei vollen Bezügen nach Hause geschickt worden. Da hätte es gar keine Diskussion groß drum gegeben. Überhaupt sei auch mit den Hygienemaßnahmen an dem Haus sehr vorbildlich umgegangen worden. Das Gleiche habe ich auch zum Beispiel von den Münchner Kammerspielen gehört, wo eine Mitarbeiterin mir sagte, das sehe dort alles eigentlich sehr gut aus. Was der Personalrat vom Staatstheater Augsburg aber zum Beispiel sagte, war, dass er zwar für sein Haus sowas überhaupt nicht kritisieren könnte, solche Fälle eben nicht vorgefallen seien, er aber anders als viele andere überhaupt nicht empört darüber ist, dass wir zum Beispiel in unserer Sendung auf sowas hingewiesen haben, denn er findet es natürlich sehr wichtig, sowas zu erwähnen, dass sowas eben doch hier und da offenbar stattgefunden hat.
Sagt Janis Elbira, vielen Dank. Wir sprachen über ein Interview und die Reaktion darauf und das Gespräch haben wir ganz kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Bis die Theater wieder öffnen dürfen, da wird es noch sehr lange dauern. In der Zwischenzeit reagieren die Künstler ganz unterschiedlich auf die Zwangspause. Die Kostüm- und Bühnenbildnerin und Illustratorin Lea Reusse, Jahrgang 1987 zum Beispiel, sie zeichnet derzeit in ihrem Stockholmer Atelier Bilder von Theaterfiguren im Corona-Modus. Zeichnungen von Inszenierungen, die die gebürtige Berlinerin in den vergangenen Jahren gesehen hat und die ihr immer noch im Kopf rumschwirren. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Schönen guten Tag, Lea Reusse.
Schönen guten Tag.
Mit dabei bei Ihren Zeichnungen ist eine Szenenskizze aus der legendären Jürgen-Gosch-Inszenierung Onkel Vanya am Deutschen Theater in Berlin. Zu sehen ist da unter anderem auch der Schauspieler Bernd Stempel an einer Gitarre. Er trägt Mundschutz und daneben Onkel Vanya und Astroff, die sich mit Wodka die Hände desinfizieren. Wie ist es zu diesem Bild gekommen? Waren Sie zu lange im Homeoffice eingesperrt?
Nein, also das hat eigentlich schon relativ zu Beginn des Homeoffice angefangen, dass ich diese Illustration gemacht habe zum Thema ja Corona und das leere Theater. Also der Gedanke daran, dass jetzt in Deutschland überall die Theater leer stehen, dunkel sind, verschlossen sind und man weiß nicht, wie lange das der Fall sein wird, das ist ein ziemlich klares und starkes Bild auch für mich, was diese ganze Situation gut beschreibt. Und das habe ich mit mir im Kopf so rumgetragen. Und parallel dazu hört man natürlich jetzt oder bekommt das mit von vielen Theaterschaffenden, wie sie neue Theaterformen entwickeln, wie sie neue Theaterräume suchen und sich beschäftigen und auch neue Beschäftigungen finden. Und da kam bei mir die Frage auf, was passiert eigentlich mit den Figuren? Also was machen die denn eigentlich? Die sind jetzt sozusagen zurückgelassen in diesen leeren Theatern und geistern da rum. Und ich habe mir so ein bisschen die Fragen gestellt, wie die ihren Alltag gestalten und was sich für sie ändert, welche Maßnahmen sie ergreifen, um sich zu schützen, sprich zum Beispiel eine Schutzmaske zu tragen. Und daraus sind diese Bilder entstanden und unter anderem auch das Bild zur der Onkel Vanya-Inszenierung.
Es gibt noch ein anderes Bild, da sieht man verschiedene Schauspieler an einer langen Tafel, die so im Zickzack aufgestellt ist. Und man sieht, dass zwischen den einzelnen Personen immer so ein Abstand von 1,5-2 Metern ist. Man könnte diese Bilder ja eigentlich auch schon lesen wie so eine Art Zukunftsvision auf das Post-Corona-Theater, weil derzeit wird ja überlegt, wie man die Bühnen wieder öffnen könnte und dabei dann doch diese Abstandsregeln einhalten, was ja schon ziemlich schwierig ist.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt in dem Beispiel von Väter und Söhne wäre das natürlich, dass man das ganze Bühnenbild umbaut. Und
also Väter und Söhne, sagen wir vielleicht noch kurz, das ist die Inszenierung von Daniela Löffner.
Mhm, auch im Deutschen Theater. Und in meinem Bild habe ich diese Tafel verlängert und daran sitzen die Figuren wirklich in wirklich sehr großen Abständen und schauen mehr oder weniger so ein bisschen in die Leere, weil es soll auch so ein bisschen diesen Platz dazwischen ausdrücken, den man jetzt auch irgendwie bespielen muss und dem sich auch erstmal wieder annähern muss und bezwingen muss vielleicht auch. Ich bin eher von den Figuren ausgegangen, muss ich sagen, und habe mich in die hineinversetzt und daraus kommt dann sehr intuitiv oft ein Bild von meinem inneren Auge, was ich dann umsetze. Und in dem Fall von Väter und Söhne wäre es ein Lösungsvorschlag auf jeden Fall. Aber es geht mir auch vor allem darum, so ein bisschen in dieses Innenleben hineinzutauchen von diesen Figuren.
Vielleicht können Sie ja noch eine andere Inszenierung oder ein anderes Bild, was Sie gemalt haben, beschreiben.
Also eine Illustration habe ich gemacht zur Glasmenagerie von Stefan Kimmich. Und da sehen wir den Eingang vom Deutschen Theater, der geschlossene Eingang. Alles ist dunkel und hinter der geschlossenen Tür steht die Figur der Laura. Und Außen vor dem Eingang läuft der Hahn vorbei und widmet ihr keinen Blick und sie schaut ihm sehnsüchtig nach, weil sie kann gerade nicht das Theater verlassen.
So wie viele Menschen jetzt gerade zu Hause festgehalten sind.
Wehmütig der Blick nach draußen.
Und Sie zeichnen das mit Bleistift, Buntstift?
Also es ist so, dass ich erst mit Bleistift zeichne und damit die Ideen auch entwickle und rumprobiere und Skizzen mache. Und dann, wenn ich eine Form gefunden habe und sage, okay, das stimmt, das könnte ein Bild sein, dann bearbeite ich das am Computer nach und koloriere das, füge die Farben hinzu, Strukturen, probiere da auch immer noch rum oder verändere nochmal eine Blickrichtung, mache die Feinarbeit und also es ist eine Mischung aus analog und digital.
Aber das ist dann doch erstmal ein Liebhaberprojekt oder das ist sozusagen einfach ein eigener künstlerischer Ausdruck, weil das Verkäufliche dieser Art von Kunst liegt jetzt nicht so ganz auf der Hand, oder?
Ja, es ist eher eine Auseinandersetzung und Weiterentwicklung. Und als Illustratorin brauche ich natürlich immer wieder Motive, um mich auch auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Und Zeichnen ist so ein bisschen wie ein Muskel und der muss jeden Tag trainiert werden, um in Form zu bleiben. Und da suche ich natürlich in meinem Alltag nach Ideen. Und was mich gerade beschäftigt, versuche ich in ein Bild auszudrücken. Und das hat dann zu dieser Corona-Theaterreihe geführt.
Hatten Sie denn schon Gelegenheit, die Bilder in einem größeren Kreis zu zeigen?
Also es ist jetzt so, dass in dem Heimspielblock vom Deutschen Theater werden in den nächsten Wochen 3 von den Zeichnungen gezeigt. Unter anderem auch die zu Onkel Vanya.
Ich kann mich erinnern, als es diese große Edda-Produktion im Schauspiel Hannover gab, inszeniert von Torleifur Örn Arnason, da gab es eine Künstlerin, die hat die Proben begleitet und ganz viele kleine Zeichnungen dazu gemacht, die dann im Schauspielhaus verkauft wurden, als so Originale. Wäre das eine Idee für Sie auch, dass Sie die Bilder dann vielleicht an den Häusern, wo es diese Inszenierung gab, zum Verkauf anbieten?
Auf jeden Fall. Also ich mag es immer, wenn verschiedene künstlerische Formen zusammenkommen und zusammenarbeiten. Vielleicht auch künstlerische Formen, die auf dem ersten Blick nicht theatertypisch sind. Aber dass daraus neue Ideen entstehen und neue Ergebnisse. Und das ist immer wieder spannend, wie das dann auch klappt.
Und diese Bilder von Lea Reusse, die finden Sie, einige zumindest davon, auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de bei Rang 1. Da können Sie sich die anschauen und natürlich können sich die Theater, die dann interessiert und neugierig sind, auch an uns wenden. Wir stellen dann den Kontakt zu Frau Reusse her. Lea Reusse, ich wünsche noch viele schöne Bilder und kommen Sie gut durch diese Zeit und dass Sie Theater bald wieder aufhaben. Dankeschön.
Das hoffen wir alle. Okay. Dankeschön.
Danke sehr.
Dramatischer Betriebsausflug. Alltagsexkursionen mit Laura Naumann.
Auch die Dramatikerin Laura Naumann ist wie viele Theaterleute in diesen Tagen zum Stillstand gezwungen. In ihrer Rang 1-Kolumne lässt sie uns teilhaben an ihrer Stimmung und ihren Gedanken im Pandemiealltag.
Mittlerweile sitze ich die 6. Woche in Folge in meiner Wohnung unter meiner Bettdecke und spreche diese Kolumne in mein Handy. Im Schneidersitz, leicht nach vorn gebeugt, sodass ich die Schrift auf meinem Computer erkennen kann. Mein Kopf ist die Befestigung des Federbett-Tonstudios. Es hält 4 bis 5 Minuten, dann droht Einsturz und Erstickungsgefahr. Ich will mich echt nicht beklagen, denn ich habe ja Arbeit und eine Federbettdecke über dem Kopf. Und das einzige Kind, was ich zu betreuen habe, bin ich selber. Aber ich muss echt sagen, ich vermisse das Studio im Funkhaus und den anschließenden Plausch im Flur. Und was ich noch vermisse, sind meine FreundInnen, alle zusammen an einem Ort, der nicht Zoom oder Skype oder WhatsApp ist. Ich vermisse das Leben in Gruppen, ich vermisse Gemeinschaft. Ich vermisse eine Pizza, ein Handtuch, ein Glas teilen und jemanden von meinem Eis kosten lassen. Ich vermisse gemeinsam etwas erleben, statt einander davon zu berichten, was man heute und gestern und vorgestern wieder so erlebt hat, was man gelesen hat, was man gehört hat und wie es allen so geht. Ich vermisse es zu erleben, wie es allen so geht. Ich vermisse es, gemeinsam in einer Theateraufführung zu sitzen und meiner Sitznachbarin in den Oberschenkel zu kneifen, wenn was Krasses passiert. Ich vermisse es, ein Publikum zu sein. Ich vermisse Magie. Ich vermisse Kunst, mit dem ganzen Körper aufzunehmen. Und ich vermisse, anschließend im Foyer an der Bar zu stehen und zu sprechen, mit vielen. An dieser Bar Menschen treffen, die ich immer nur zufällig treffe, aber gern sehe. Menschen, die ich noch nicht so gut kenne, Menschen, mit denen ich mich nicht verabreden würde. Ich vermisse von Begegnungen überrascht werden. Ich vermisse nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs sein. Ich vermisse Smalltalk und Blödsinn labern und einfach jemandes Hand nehmen, wenn mir danach ist. Ich vermisse es, mit anderen Menschen zu tanzen. Ich vermisse die Nähe von fremden, schwitzenden Körpern. Ich vermisse Tempo. Ich vermisse Tempowechsel und ich vermisse auch Themenwechsel und Perspektivwechsel und Kostümwechsel. Ich vermisse Ausschläge. Ich vermisse Störungen. Ich vermisse es ehrlich gesagt nicht so sehr, in einem scheiß Einkaufscenter zu stehen. Ich vermisse viel mehr, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und jemand bringt den gesamten Tisch zum Lachen. Ich vermisse es, in volle Räume zu sprechen, statt in Bildschirme. Ich vermisse Hautporen und neue graue Haare und Nuancen in Gesichtern zu erkennen, statt Pixel. Ich vermisse Anwesenheit, Zeugenschaft und Kollektivität. Ich vermisse mein Zeitgefühl. Ich vermisse unsere Freiheiten. Ich vermisse gute Aussichten. Ich vermisse euch alle.
Die Dramatikerin Laura Naumann. Auch ich vermisse den Plausch mit ihr im Flur hier im Funkhaus. Und wenn die Sehnsucht besonders groß ist, dann höre ich all ihre Corona-Heartbreak-Kolumnen nach. Die gibt's unter deutschlandfunkkultur.de, wie diese Sendung auch. Gestern Abend saßen viele Filmfreunde sicher im Smoking vor dem Bildschirm. Gleich mehr zur Verleihung des Deutschen Filmpreises. Diesmal nur online, hier in Vollbild. Viel Spaß dabei.